warum gelebte Gemeindemitgliedschaft wichtig ist. Darüber möchte ich heute reden. Dieses Thema wäre vor 100 Jahren kein Thema gewesen. Jeder Christ war damals Teil einer Gemeinde. Doch heute ist das ein bisschen anders. Corona hat sicherlich diesen Prozess nochmal weiter verstärkt, aber auch schon zuvor gab es Christen, die meinten, ohne Gemeinde leben zu können. Ja, Gemeinde ist für manche Christen eher eine Last als eine Freude. Und sie denken, sie können ihren Glauben einfach für sich leben. Dann gibt es Online-Predigten, da kann man sich nähren. Brauchen wir also wirklich noch Gemeinden? Ist gelebte Gemeindemitgliedschaft wirklich wichtig? Ich möchte diese Frage in diesem Vortrag ganz klar mit einem deutlichen Ja beantworten. Gelebte Mitgliedschaft ist wichtig, denn nur so können wir als Christen das tun, wozu uns unser Herr aus der Verlorenheit dieser Welt herausgerufen und zu Gliedern seines Leibes, nämlich der Gemeinde, gemacht hat. Und um das zu verdeutlichen, diese Kernthese zu verdeutlichen, möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Zum einen, wieso gelebte Gemeindemitgliedschaft biblisch ist. Wieso Christen also in die Gemeinschaft einer Ortsgemeinde gehören. Und dann zum zweiten möchte ich uns zeigen, wozu gelebte Gemeindemitgliedschaft gut ist. Warum es wirklich gut und erstrebenswert ist, als Christ in der Gemeinschaft einer Gemeinde zu leben. Zuerst einmal zum ersten Punkt. Wieso ist die Gemeinschaft in der Ortsgemeinde so wichtig? Warum sollten wir als Christen Teil einer lokalen Gemeinde sein? Nun, das beginnt schon mit dem Begriff, den wir in der Bibel finden für Gemeinde oder auch für Kirche, Ekklesia. Das ist ein Wort, das steht letztendlich für die Herausgerufenen oder auch für die Zusammengerufenen, für die Versammlung. Die Gemeinde ist also die Versammlung der aus der Welt herausgerufenen und zu Jesus Christus hingerufenen, die sich so versammeln. Wir sind herausgerufen aus der Welt, nicht? Sonst gehören wir nicht zur Gemeinde, sonst gehören wir nicht zum Leib Christi. Das heißt, alles beginnt damit, dass wir den Ruf des Evangeliums hören, dass wir Sünder sind, die aus uns selbst heraus vor Gott nicht bestehen könnten. Wir hören den Ruf, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, um uns wieder in Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Dazu ist Jesus Christus gekommen und hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Im vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber, so wie es Gott gebührt. Ihm gebührt Ehre, ihm gebührt Gehorsam. Jesus Christus hat genauso gelebt, wir nicht. Und deswegen sind wir Sünder. Jesus lebt für uns und dann starb er für unsere Sünden. Er nahm all unsere Schuld auf sich und zahlte dafür die gerechte Strafe am Kreuz von Golgatha. Und ruft dann die Menschen, tut Buße, kehrt um von eurem selbstbestimmten Leben, von eurem Leben in Rebellion oder Verachtung, Missachtung Gottes. Kommt zu ihm, vertraut euch ihm an, vertraut ihm, glaubt ihm. Das ist der Ruf des Evangeliums, tut Buße und glaubt. Und jeder, der diesen Ruf hört und auf ihn antwortet und sich Jesus Christus anvertraut, ihn als seinen Retter und Herrn anerkennt, der ist mit dem Evangelium nun herausgerufen aus der Verlorenheit dieser Welt und hineingerufen in eine neue Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft unter dem Herrn Jesus Christus, Gemeinschaft in seinem Leib. Und Jesu Leib ist diese Gemeinde. Eines Tages wird sich die Gemeinde vollständig versammeln. Da werden dann alle Herausgerufenen zusammenkommen vor dem Thron Gottes und ihn preisen für alle Ewigkeit. Das ist die Gemeinschaft, auf die wir alle warten. Manche Christen sagen, ich bin Teil der Gemeinde, weil ich zur universellen Christenheit gehöre. Und in gewisser Weise ist das richtig. Aber diese Versammlung aller Christen an allen Orten und von allen Zeiten, die wird erst eines Tages in der Gegenwart Gottes zusammenkommen. Es wird herrlich sein. Das ist die Gemeinschaft, das ist die Gemeinde, auf die wir sehnsüchtig warten. Aber während dieser Wartezeit sind wir als Christen auch schon zusammengerufen, um uns als kleinere Gruppen, nämlich als Ortsgemeinden, zu sammeln. In gewisser Weise sind Ortsgemeinden so etwas wie Botschaften des Himmels hier auf Erden. Ich war beruflich längere Zeit in Washington D.C. und immer wenn es größere Sportevents gab, Fußball-WM oder EM, da sammelten sich die Deutschen in der deutschen Botschaft und sahen zusammen die Spiele und wir waren da miteinander. Das war ein Ort, wo Deutschland mitten in Washington D.C. war. So ein bisschen so ist Gemeinde. Die, die zu Jesus Christus gehören, die kommen zusammen aus allen Ecken in dieser Welt und sie sammeln sich und dort ist ein bisschen Himmel auf Erden. Eine Botschaft, ein Ort der Versammlung, wo die Bürger des Himmelreichs schon hier auf Erden sich versammeln. Und das sollten wir lieben. Tatsächlich ist das etwas, was die Bibel ganz deutlich macht, dass Christen wirklich in diese verbindliche Gemeinschaft einer lokalen Gemeinde gehören. Biblische Bilder machen das sehr deutlich. Wir lesen mehrfach, Jesus selbst lehrt das zum Beispiel in Johannes 10, dass wir Schafe sind, die in eine Herde gehören. Schafe in eine Herde unter einem Hirten. Jesus Christus, der Erzhirte, aber er setzt dann auch Hirten ein, die unter seiner guten Erzhirtenschaft weiter als Hirten agieren sollen in lokalen Gemeinden. Das heißt, Schafe gehören nicht alleine auf die Wiese, sie gehören in die Gemeinschaft der Gemeinde. Das macht die Bibel ganz deutlich. Andere Bilder, die gebraucht werden, ist, dass wir lebendige Steine sind, die sich miteinander erbauen sollen zu einem geistlichen Bau. Auch hier sehen wir ganz deutlich, ein Stein allein hat keine besondere Bedeutung, aber da, wo sie zusammenkommen, da geschieht etwas. Da ist ein Ort, wo Gott Gemeinde baut. Wir sind Bewohner im Hause Gottes. Jesus ist der Herr in diesem Haus, aber wir gehören dazu und wir sammeln uns. Wir sammeln uns als Glieder an seinem Leib. Er ist das Haupt, aber wir gehören als Glieder zusammen. Und da sehen wir auch schon, dass das Wort Mitgliedschaft eben kein Konstrukt ist von irgendwelchen Menschen, die irgendetwas verbindlich machen wollten. Nein, das ist ein Begriff, der aus der Bibel kommt. Wir sind Glieder am Leib Christi und aneinander. Nicht so lehrt es 1. Korinther 12, so lehrt es Römer 12. Das heißt, wir sind Mitglieder aneinander. Das Wort Mitgliedschaft ist ein biblischer Begriff. Der kommt nicht vom Sportverein. Da gibt es keine Glieder in einem Leib. Die haben das übernommen. Wir Christen haben diesen Begriff aus dem Wort Gottes. Mitgliedschaft ist biblisch. Gelebte Mitgliedschaft ist wichtig. Nur dort können wir unser wahres Potenzial erreichen. Nur hier können wir das tun, wozu Gott uns berufen und begabt hat. Wir bringen uns ein und wir finden Schutz. Ich hoffe, der Punkt ist klar. Christen gehören in die verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen in eine Gemeinde. Ja, tatsächlich ruft die Bibel schon die ersten Christen dazu auf, die Versammlungen nicht zu säumen, sondern die Gemeinschaft zu leben, und zwar in einer sehr positiven Art und Weise. Hebräer 10, da heißt es, ab Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben. Das tun wir nicht, jeder für sich vor dem Fernseher im Livestream. Nein, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Auch dazu braucht es Gemeinschaft. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Nun, wenn das wahr war, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, dann ist dieser Tag doch heute noch mal ein ganzes Stück näher gekommen. Umso mehr brauchen wir das heute. Also lieber Christ, wenn du bisher dein christliches Leben außerhalb der Gemeinde lebst, ohne Gemeinde lebst, ich möchte dich herzlich ermutigen. Schau, ob du in erreichbarer Nähe eine Gemeinde finden kannst, wo du dich einbringen kannst und dort diesem biblischen Auftrag, ja, diesem biblischen Gebot nachkommen kannst. Wenn du keine Gemeinde vor Ort kennst, in der du guten Gewissens Mitglied werden kannst, dann musst du vielleicht überlegen, umzuziehen oder vielleicht erstmal ein bisschen zu fragen. Vielleicht wendest du dich an Offenbar oder an andere Netzwerke und fragst, kennt ihr eine gute Gemeinde vor Ort, wo ich hinkommen kann, um das zu tun, wozu Gott uns ruft. Er ruft uns aus dieser Welt heraus und zusammen als Leib Christi in die Gemeinschaft der lokalen Gemeinde. Nun, wozu aber ist das wichtig? Und damit bin ich schon beim zweiten Punkt dieses Vortrags, wozu gelebte Gemeindemitgliedschaft wichtig ist. Und ich möchte hier auf drei Aspekte eingehen. Drei Dimensionen. Vielleicht kann man sich das so ganz gut merken. Die Dimension nach oben, gelebte Gemeindemitgliedschaft ist wichtig, weil wir gerade so Gott immer mehr erkennen können. Gelebte Gemeindemitgliedschaft ist wichtig, weil wir so füreinander da sein können als Christen. Und gelebte Gemeindemitgliedschaft ist wichtig, denn so können wir der Welt gemeinsam unseren Herrn bezeugen. ja, Dimension zu Gott. Wir wollen ihn immer mehr erkennen, die Dimension miteinander in der Gemeinde. Wir wollen füreinander da sein und die Dimension nach außen. Wir wollen miteinander unseren Herrn bezeugen. Darüber möchte ich mit uns im Einzelnen noch ein bisschen weiter nachdenken. Der Herr selbst hat gesagt, dass er in besonderer Weise gegenwärtig ist, wo Christen sich versammeln. In Matthäus 18 kriegen wir einen Abschnitt, wo gelehrt wird über Gemeindezucht, und die letzte Instanz, vor die ein Gemeindezuchtfall gebracht werden soll, ist die Gemeinde. Da geht es also um die Gemeinschaft der Glaubenden. Und dann heißt es, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus redet hier übrigens nicht also über ein Treffen von zwei oder drei Christen irgendwo an der Straßenecke. Nein, er redet darüber, wo die sich versammeln, wo sie zusammenkommen. Und er hat vorher ganz konkret den Begriff Ekklesia, Gemeinde, eingeführt. Man bringt etwas vor die Gemeinde, das heißt eine Gemeindeversammlung. Dort kommen die Christen zusammen und da, sagt Jesus, ist er in besonderer Weise mitten unter uns. In der Gemeinde wird uns der Herr Jesus Christus vor Augen gemalt. Das soll in der Predigt geschehen. Da, wo Gottes Wort verkündigt wird, wird Menschen der Herr Jesus Christus vor Augen gemalt, sodass sie ihn mit den Augen ihres Herzens sehen und immer mehr erkennen können und im Schauen auf Christus immer mehr verwandelt werden können hinein in sein Ebenbild, wie wir es am Ende von 2. Korinther 3 lesen. Ja, in der Gemeinde werden Christen zugerüstet, um weiter wachsen zu können. Dazu hat der Herr die Gemeinde eingesetzt und dazu hat er der Gemeinde Ämter gegeben. So lesen wir in Epheser 4, beginnend in Vers 11. Und er, der Herr, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Seht ihr, Gott ruft Menschen zusammen und dann setzt er ein in die Versammlung der Glaubenden, setzt er ein bestimmte Ämter. Nun, ich bin davon überzeugt, dass das Apostel- und das Prophetenamt, Ämter sind, die in dieser Weise heute nicht fortbestehen. Das sind die grundlegenden Ämter. Im Epheserbrief wird tatsächlich mehrfach auch von den Aposteln und Propheten gesprochen als das Fundament der Gemeinde. Und über die Evangelisten gibt es unterschiedliche Meinungen, was genau da gemeint ist. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das vierte Amt, Hirten und Lehrer, und das ist ein Amt, nicht zwei, wie manchmal gesagt wird, das wird deutlich zum einen allein aus der Grammatik heraus, und Hirten und Lehrer, ein Amt, aber auch durch andere Erwähnungen, wo wir lesen über das wesentliche Lehramt in der Gemeinde, Apostelgeschichte 20 zum Beispiel, da werden Bischöfe zusammengerufen, sie werden angesprochen als Aufseher der Gemeinde, die einen Hirtendienst tun, das heißt, die lehren und die sind Hirten. Oder wir sehen das im 1. Petrus 5, wo Petrus anderen Ältesten schreibt, er schreibt als Ältester, an Bischöfe, die wiederum auch einen Hirtendienst tun, einen Lehrdienst tun. Das heißt, diese Dienste gehen immer Hand in Hand. Dieser Dienst ist der Gemeinde gegeben, damit die Heiligen dort zugerüstet werden. Dazu müssen die Heiligen aber in der Gemeinschaft sein. Und dann sollen nicht nur die Heiligen zugerüstet werden zu ihrem eigenen Wohl, in der Verkündigung, in dem Lehren und behürtet werden in der Gemeinde. Nein, sie sollen auch selber so zugerüstet werden, dass sie wieder einander dienen können, sodass wir alle miteinander wachsen. Das ist das, was wir hier lesen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Jetzt dienen sie alle auch mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und dadurch soll der Leib Christi, die Gemeinde, erbaut werden. Und das Ziel, dass der Leib Christi erbaut wird, ist, dass wir alle hingelangen. Also Paulus ging davon aus, dass wir alle Teil des Leibes Christi sind, wo Hirten, Lehrer aktiv sind und andere zugerüstet werden. Und so wird die Gemeinde erbaut. Wir lernen Gott besser kennen. Hier heißt es, dass wir wachsen, hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir kommen in der Gemeinde also zusammen, um miteinander Gott immer mehr zu erkennen. Und das geschieht nicht nur in der formalen Verkündigung, nicht frontal nur, wenn der Prediger sonntags predigt. Das geschieht natürlich auch im Miteinander. Wir haben das gerade schon bedacht, dass im Leib Christi die Heiligen zugerüstet werden und dann einander dienen. Und das tun wir in Hauskreisen, das tun wir in verschiedenen Lehrformaten, in Gesprächen, da wo Christen miteinander im Gespräch sind. Wir tun das aber auch dadurch, dass wir einen ganz wichtigen Lehr- und Ermahnungsdienst wahrnehmen, von dem zum Beispiel in Kolosser 3 die Rede ist. Da heißt es in Vers 16: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und wie? Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Das gemeinsame Singen ist ein Weg, wie wir einander lehren und auch ermahnen und ermutigen. Und lieber Christ, ich hoffe, du hast das mal erlebt in einer Gemeinde, die hingegeben gemeinsam singt, sich gegenseitig geistliche Wahrheiten zusingt. Ich war viele Jahre in Washington D.C. in der Capital Baptist Church. Und da kommen 1000 Christen zusammen. Das ist ein Raum, der fast so ein 270-Grad-Bogen ist. Und die Christen singen einander zu und erbauen und ermutigen und belehren einander. Und es ist Himmel auf Erden. Das macht was mit unseren Herzen. Hier werden wir ermutigt im Glauben, hier werden wir gestärkt im Glauben. Und hier lernen wir, denn wenn ich von dort weggehe, dann summe ich die Lieder weiter und ich habe die Texte im Kopf. Das heißt, ich lerne nicht nur durch die Verkündigung des Predigers von vorne, sondern durch das, was wir einander zusingen. So dienen wir einander und so wachsen wir in unserer Erkenntnis Gottes, so werden wir im Glauben gestärkt. Dazu müssen wir zusammenkommen. Wir kommen zusammen, auch um sichtbare Worte zu bekommen. Deswegen ist es so gut, in der Gemeinde zusammenzukommen und dort zu erleben, wie Menschen, die zum Glauben kommen, getauft werden. Taufzeugnisse zu hören, wie Menschen, die vielleicht ein ganzes Leben fernab der Kirche gelebt haben, als Atheisten und Jesus Christus kennengelernt haben, diese Taufzeugnisse zu hören und dann die Taufe zu sehen. Das ist ein wunderbares, sichtbares Wort. Und wer je solche Zeugnisse gehört und solche Taufen erlebt hat, der kann sagen, das ist glaubensstärkend. Oder auch das Abendmahl. Ein Festmahl für die Gemeinde. Du kannst zu Hause vor deinem Fernseher den Traubensaft oder ein Glas Wein hinstellen und ein bisschen Brot und meinen, du feierst mit Abendmahl, aber das ist ein Mahl für die Gemeinde. Wir haben Acht aufeinander. Und genau so sind auch die Anweisungen zum Abendmahl im 1. Korinther 11 zu verstehen. Nicht? Denn wenn wir zusammenkommen, heißt es dort, wir kommen zusammen und so stärken wir einander im Glauben. Wir brauchen auch die Gemeinschaft der Gemeinde, um Gott besser zu erkennen, indem wir in der Gemeinde Hilfe bekommen, gute von falscher Lehre zu unterscheiden. Das ist einerseits unsere aller Verantwortung, so wie die Beröer, von denen wir in Apostelgeschichte 17 ab Vers 11 lesen. Nicht? Sie nahmen das Wort der Verkündigung von Paulus bereitwillig auf und forschen täglich in der Schrift, ob sich's so verhielt. Aber wir sehen dann auch, dass Gemeinden miteinander Acht haben sollen auf die Lehre. Und tatsächlich wissen wir, nicht jeder Christ ist in der Lage, für sich genau zu prüfen, was ist gute und was ist falsche Lehre. Und es gibt viel falsche Lehre. Die Warnung davor lesen wir in der Schrift überall. Und immer wieder erleben wir das, dass Menschen in unsere Gemeinden kommen, die sehr verwirrt sind durch alle möglichen Dinge, die sie im Internet gehört und gesehen haben. Und sie brauchen das Gespräch darüber, warum ist das eine wahr und das andere vielleicht nicht wahr. Es braucht einen Austausch dazu, es braucht ein gemeinsames Forschen in der Schrift. Und die Gemeinde hat dann die Verantwortung, Acht zu haben auf die richtige Lehre, sicherzustellen, dass nichts Falsches gelehrt wird. Das ist nicht allein die Verantwortung von Pastoren oder Ältesten oder Gemeindeleitungen. Nicht? Paulus ermahnt die Christen in Galatien gemeinsam, dass sie sich so schnell haben abwenden lassen von der Gnade Christi, von dem, der sie berufen hat, hin zu einem falschen Evangelium, das gar kein Evangelium ist. Die Gemeinde wird zur Verantwortung gezogen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um Gott immer mehr zu erkennen, um ihn wahrhaft zu erkennen und nicht verführt zu werden. Wir brauchen ihn, um im Glauben erbaut zu werden, damit unsere Herzen froh an ihm werden. All das funktioniert nur in der Gemeinschaft der Gemeinde. Deswegen ist es so gut, dass wir als Christen in Gemeinden zusammenkommen. Deswegen brauchen wir als Christen Ortsgemeinden, in der wir aktiv unseren Glauben leben. Das ist die erste Dimension, die Dimension zu Gott. Die zweite Dimension ist, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen, um auch füreinander da zu sein als Christen. Wir haben biblisch den Auftrag, zum Beispiel in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Nun, wo kann ich Anteil nehmen in einer solchen Art und Weise an anderen Glaubensgeschwistern? Nun, in der Gemeinde, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir einander kennen, wo wir in Gemeinschaft leben. Wir werden dazu aufgerufen, einander zu ermutigen und zu ermahnen. Wir haben das eben schon aus Kolosser 3, Vers 16 gehört. Ganz ähnlich ist es in der Parallelstelle in Epheser 5, ab Vers 19, wo es heißt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Oder im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, darum ermahnt euch untereinander und baue einer den anderen. Wir sind dazu aufgerufen, füreinander da zu sein, uns ineinander zu investieren. Diese ganzen einander, untereinander, miteinander Passagen der Bibel zeigen, dass christlicher Glaube in Gemeinschaft gelebt wird. Dass wir voneinander profitieren. Wir korrigieren einander. Da, wo wir vielleicht auf Abwege geraten sind, brauchen wir Geschwister, die uns kennen und die uns darauf hinweisen. Nicht Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, wir werden dazu aufgerufen, unsere Sünden einander zu bekennen. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander. Ja, auch dazu brauche ich Gemeinschaft mit anderen Christen, die mich kennen, denen ich vertraue. Den ich mich so anvertrauen kann, dass ich weiß, hier komme ich als Sünder mit anderen Sündern zusammen, die alle allein aufgrund der Gnade Gottes vor Gott bestehen können. Und in einer solchen Gemeinschaft kann ich offen auch meine Sünden eingestehen und mir die Gnade Gottes zusprechen lassen. Ich kann erleben, wie andere für mich beten und mir so helfen, den Kampf gegen die Sünde weiterzukämpfen und immer mehr zu gewinnen. Ja, wir sind aufgerufen zum Gebet für alle Heiligen. So endet Paulus in Epheser 6, Vers 18. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der erstmal überhaupt nicht intuitiv ist, warum wir als Gemeinde zusammenkommen sollen, um füreinander da zu sein. Denn der Herr Jesus Christus hat angeordnet, dass wir aufeinander so Acht haben sollen, dass wir auch Menschen, die in Sünde verstrickt sind, zurechtweisen und sie zur Umkehr rufen. In Matthäus 18 macht das sehr deutlich. Dort spricht Jesus überhaupt erst zum zweiten Mal von Gemeinde. Das erste Mal tut er es in Matthäus 16, wo er zu Petrus spricht, nachdem er ihn als Christus bekannt hat und sagt dann, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das zweite Mal Gemeinde kommt dann in Matthäus 18. Da spricht Jesus nun davon, dass wir einander zurechtweisen sollen und wenn der Sünder nicht auf uns hört, dann sollen wir jemand anders mitnehmen und wenn das nicht funktioniert, dann sollen wir es vor die Gemeinde bringen. Auch dort wird die Gemeinde als eine Instanz gesehen, wo eine Gemeinschaft einem Einzelnen sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, kehre um. Aber wenn das nicht geschieht, dann hat die Gemeinde auch die Verantwortung, dieser Person zu sagen, du kannst nicht mehr zur Gemeinschaft gehören, weil du durch dein Verharren in der Sünde Fragen aufwirfst, ob du überhaupt zum Leib Christi gehörst. Und deswegen werden wir dich aus der Ortsgemeinde ausschließen zu deinem Wohl. Das macht Paulus später im 1. Korinther 5 ganz deutlich, wenn er auch dort die Korinther aufruft dazu, einen Menschen, der in Sünde verharrt, in skandalöser öffentlicher Sünde verharrt, aus der Gemeinde auszuschließen. Und er sagt dann, dass dieser Mensch dem Satan übergeben werden soll, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Selbst Gemeindezucht ist also ein Weg, wie wir füreinander Sorge tragen. Wenn ich alleine meinen Glauben lebe und ich komme auf Abwege und bin ganz weit weg, da ist keiner, der mich ermahnt, da ist keiner, der mich gut genug kennt, um mir ins Leben zu sprechen. Und ich merke gar nicht, dass ich in der Verlorenheit bin. In der Gemeinschaft einer Gemeinde werde ich darauf hingewiesen. Vielleicht habe ich mich mein ganzes Leben darüber getäuscht, ob ich überhaupt wirklich bekehrt bin und werde dort dann überhaupt erst durch solche Schritte wirklich zum Glauben gerufen und kehre um. Und finde Rettung im Herrn Jesus Christus. Es ist wunderbar, wenn wir so füreinander Sorge tragen können. Und wir können einander mit den Gaben dienen, die Gott uns gegeben hat. Nicht, das sagt Petrus uns in 1. Petrus 4, Vers 9. Da heißt es, seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Lieber Christ, wenn du also Gaben von Gott geschenkt bekommen hast, und jeder Christ hat Gaben von Gott geschenkt bekommen, dann sind die dir nicht geschenkt worden, damit du irgendwas für dich selber tust. Sie sind dir geschenkt worden, damit du diese Gaben investieren kannst in andere. Dient einander mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Das ist der Aufruf hier. Ja. Wir sollen einander, darüber haben wir eben schon nachgedacht, anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Wir brauchen einander, um uns immer wieder anzuspornen, unseren Glauben weiterzuleben in Liebe und in guten Werken. Ja, wir sollen füreinander da sein. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Und das erstreckt sich auch auf unsere Finanzen. Nicht? Das sehen wir in der Frühgemeinde, Apostelgeschichte 2 und 4 machen das wunderbar deutlich. Da heißt es über die Christen in der ersten Gemeinde, alle aber, die gläubig geworden waren, wohlgemerkt, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Nicht einige oder ein paar oder die Elitegruppe, alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, das zeigt, sie hatten also noch Privatbesitz, und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ja, ganz ähnlich dann nochmal in Apostelgeschichte 4, Vers 34. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füße und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Wir sehen im Fortgang, es gibt noch Privathäuser, also nicht alles wird verkauft. Es geht hier nicht darum, dass es kein Privateigentum mehr gibt, aber es geht darum, dass Christen füreinander Sorge tragen, auch mit ihren Finanzen. Und das geht dann tatsächlich sogar über die Gemeindegrenzen hinaus. Wir sehen das im Fortgang der Apostelgeschichte, in Kapitel 11, Vers 29, wird beschrieben, wie die ersten Christen nun auch Güter zusammenlegen, Gaben senden nach Jerusalem. Genauer beschrieben wird das auch nochmal im 2. Korintherbrief, wo Paulus den Korinthern sagt, dass sie Geld sammeln sollen für andere Gemeinden, konkret für die Gemeinde in Jerusalem, Kapitel 8 und 9. Wir sehen also, wir sollen erkennen, wir sind von Gott Beschenkte und mit dem, was Gott uns gegeben hat, sollen wir nun wieder einander dienen, füreinander da sein. Wir sollen einander wertschätzen und lieben. Das ist der große Auftrag, den wir immer wieder lesen, das große Gebot, dass wir uns untereinander lieben, so wie der Herr uns geliebt hat. Ja, wir sollen uns in Demut einer den anderen höher achten, als wir uns selbst achten. So schreibt es Paulus in Philipper 2. Das heißt, wir setzen unsere Liebe bewusst auf Geschwister in der Gemeinde. Die Gemeinde, ihr Lieben, soll ein Ort sein, an dem die Liebe Gottes regiert. Das heißt, komm nicht nur für die Lehre in die Gemeinde, sondern auch mit dem Ziel, anderen Gutes zu tun. Und mit der Bereitschaft, die auch von anderen dienen zu lassen. Ist das nicht herrlich? Wir kommen also als Christen in der Gemeinde zusammen. Wir sollten uns in lokalen Gemeinden versammeln, um einerseits unseren Herrn immer mehr zu erkennen und zum anderen, um füreinander da zu sein in der Gemeinschaft des Leibes Christi. Und schließlich, und das ist der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist, wir sollten uns in lokalen Gemeinden versammeln, weil wir gerade so der Welt ein Zeugnis geben können von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn dir also der Missionsauftrag auf dem Herzen liegt, dann brauchst du eine lokale Gemeinde. Ich bin aus München und wir haben direkt in der Nähe unseres Gemeindehauses jedes Jahr für 2 Wochen ein großes Volksfest. Hat wahrscheinlich jeder schon von gehört, das Oktoberfest. Und dort kommen viele Menschen zusammen und allein diese Menschenansammlung zieht weitere Menschen. Oder wenn ihr in eurer Stadt oder wo ihr auch seid, eine Demonstration habt, da kommen Menschen hin, wo Menschen sich versammeln, kommen andere Menschen hin und werden neugierig. Was ist hier los? Was wird da gesagt? Worum geht's hier? Und so funktioniert Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und andere schauen, ja, was ist denn da los? Und dann werden die Menschen, die kommen, erleben, wenn die Gemeinde gut funktioniert, dass an diesem Ort Menschen nicht einfach nur zusammenkommen, weil irgendwas interessant ist, sondern dass in dieser Zusammenkunft etwas ganz Besonderes geschieht. Eine große Liebe untereinander. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Die Liebe untereinander als ein evangelistisches Werkzeug. Und diese gelebte Liebe untereinander, dazu braucht es Gemeinden. Gemeinden, wo alt und jung zusammenkommen, wo reich und arm zusammenkommen, wo Deutsche und Nichtdeutsche zusammenkommen. Gemeinden, wo sich Menschen versammeln, weil sie miteinander Glieder am Leib Christi sind. auch wenn sie sonst rein weltlich betrachtet nichts miteinander zu tun haben. Wenn solche Menschen anfangen, einander zu lieben, hat das einen Zeugnischarakter. Und das wird die Welt wahrnehmen. Und sie wird sich wundern und staunen, denn diese Liebe kennt die Welt nicht. Aber wir kommen auch als Gemeinde zusammen, weil wir da an einem Ort sind, wo das Evangelium verkündigt wird. Und wir können andere Menschen mitbringen an diesen Ort. Andere Menschen mit hineinnehmen. Und sie hören, wie Menschen hingegeben Gott loben in Liedern. Sie hören, wie das Evangelium verkündigt wird. Und Gottes Geist wirkt. Und er wird immer wieder Menschen Herzen auftun, sodass sie dann Acht haben auf das, was gesagt wird. Ich bin so dankbar dafür, dass in unserer Gemeinde regelmäßig Mitglieder andere Menschen einladen. Und sagen, ich kann dir das vielleicht nicht so gut erklären, aber komm einfach sonntags und höre Gottes Wort. Oder sie laden Freunde, Familienmitglieder ein und sagen, wir haben hier in der Gemeinde einen Christsein-Entdeckenkurs. Und der Pastor evangelisiert hier für uns. Das sagen sie natürlich so nicht, aber sie sagen, komm, der Pastor erklärt den christlichen Glauben. Und so brauchen wir diese Gemeinschaft, diese Orte, wo wir zusammenkommen, wo wir nicht auf uns allein gestellt sind mit unseren evangelistischen Gaben, mit dem, was wir vielleicht vermitteln können, sondern wo wir ganz bewusst auch die Gaben anderer mitgebrauchen können. Wir erleben das in verschiedensten Umfeldern. Wir erleben das ganz, ganz praktisch, gerade auch im Kindergottesdienst, in Kindergruppen, im Teenkreis, in Jugendgruppen, in Kindergruppen, wo Kinder ihre Mitschüler, ihre Freunde einladen können und sie kommen auf ganz spielerische Art und Weise in einen Kontext des Glaubens, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Wiederum, Gemeinde ist ein Ort, an dem wir diese Hilfe bekommen. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zum Glauben finden können. Die Welt um uns herum braucht Gemeinden, die wie kleine Leuchttürme in dieser dunklen Welt Licht ausstrahlen. Und wir können Menschen dort hineinführen, sodass sie den Herrn Jesus Christus kennenlernen. Die Gemeinde ist ein wesentliches Werkzeug der Evangelisation und Mission. Und die Gemeinde geht dann weiter. Die Gemeinschaften, die sich dort bilden, wenn wir wirklich Gemeindemitgliedschaft leben, wenn wir unsere Geschwister kennen, dann können wir das mitnehmen in unsere Umfelder. Sodass wir das tun können, wozu wir berufen sind, alle Zeit bereit zu sein zur Verantwortung für jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist, wie 1. Petrus 3, Vers 15 es sagt. Das heißt, wir können schauen, wie wir vielleicht auch im privaten Umfeld die Gemeinde benutzen können. Ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde feiert häufiger große Grillfeste bei sich im Garten und er lädt Geschwister aus der Gemeinde ein und er lädt seine nichtchristlichen Nachbarn und Kollegen ein und er sagt den Christen vorher ganz gezielt, wer da sein wird und sagt, hey, nutzt doch den Rahmen und bezeugt den Glauben. Es ist eine wunderbare Gelegenheit da, wo wir als Christen einander kennen, wo wir aus gelebter Gemeinschaft einer Gemeinde kommen und die Leute fragen, ja, und woher kennt ihr euch? Wir kennen uns aus der Gemeinde. Und wir sind sofort beim Thema des Glaubens. Gott kann diese Dinge wunderbar gebrauchen, um gerade durch die in der Gemeinde geformte Gemeinschaft, diese engen Beziehungen, diese herzliche Geschwisterliebe, nun auch evangelistisch zu wirken, selbst in unsere privaten Umfelder hinein. Ein Weg, wie Gemeinden evangelistisch tätig sind, ein wichtiger Weg, ist auch Gemeinden gründen. Das heißt, bestimmte Gemeinschaften gehen an neue Orte, um dort Gemeinde zu gründen. Und in München ist es wichtig, dass wir alle 3 bis 5 Jahre eine neue Gemeinde gründen, im größeren Umfeld von München. Weil wir verstehen, da wohnen Menschen, die vielleicht keinen Zugang haben in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu einer Glaubensgemeinschaft. Und wir sagen, wir brauchen nicht nur einen großen hellen Leuchtturm in der Stadtmitte, wir brauchen Leuchttürme überall, damit Menschen in ihrem Umfeld Gemeinde erleben, Gemeinschaft erleben. Erleben, wie Menschen alle an einem Ort am Sonntagmorgen zusammenströmen und die Menschen sagen, was ist denn da los? Ja, komm doch mal mit, find's heraus. Die Gemeinde ist ein Werkzeug der Evangelisation. Und Gemeinden senden dann auch Missionare aus. Hier werden sie zugerüstet, sodass sie wissen, was sie weiterzugeben haben. Hier werden sie gelehrt und hier werden sie dann auch gesandt. Es gibt viele selbstberufene Missionare, die gar nicht genau wissen, wovon sie reden. Aber wenn Gemeinden Missionare senden, sind die normalerweise geprüft, sie sind geschult und jetzt werden sie ausgesandt. Und Missionare, die aus Gemeinden kommen, werden auch wieder Gemeinden gründen, da wo sich Gläubige sammeln. Wir haben gesehen, das fand in der ersten Gemeinde, in den ersten Gemeinden schon statt. Wir lesen in Apostelgeschichte 13 zum Beispiel davon, dass die Christen fasteten und dann erkannten, dass Barnabas und Paulus berufen waren zum Werk der Mission. Und dann fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Sie sandten sie aus. Und sie unterstützten die Missionare immer wieder. Das sehen wir vor allem auch im Brief an die Philipper, wie Paulus die Philipper dafür lobt, dass sie auch dieses Werk weitertragen. Und auch dazu braucht es kräftige Ortsgemeinden, die gemeinsam sagen, wir fördern die Mission, wir senden Missionare und wir unterstützen sie, sodass sie ihren Dienst tun können. Wir tun das auch im Gebet. Wir stellen uns hinter Missionare, damit sie mit Gottes Hilfe wirkungsvoll das Evangelium weitergeben können. Also, ich komme zum Abschluss. Wozu sind wir als Christen hier? Gott hat uns herausgerufen aus der Verlorenheit dieser Welt. Warum hat er uns nicht sofort in den Himmel geführt? Nun, er hat uns hier auf Erden gelassen, um uns zusammenzurufen, sodass wir ihn immer mehr erkennen können, sodass wir immer mehr zugerüstet werden, um füreinander da zu sein, um ihn dann auch der Welt bezeugen zu können. Deswegen gehören Christen in die gelebte Gemeinschaft von lokalen Gemeinden. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wunderbar? Mein Gebet für dich ist, wenn du vielleicht bisher noch keine positive Erfahrung in lokaler Gemeinde gemacht hast, dass du einen Appetit bekommst, dass du eine Vision bekommst und sagst, das möchte ich auch. Ein Ort, wo ich Gott immer mehr erkennen kann, wo ich wachsen kann im Glauben, wo ich erleben kann, dass ich mit meinen Gaben wirklich nützlich sein kann zum Wohle anderer und durch andere auch erleben kann, wie sie mir dienen und mich zurüsten. Ein Ort, von dem das Evangelium ausgeht, ein Ort, an dem ich Menschen bringen kann, weil das Evangelium hier verkündigt wird. Deswegen sind lokale Gemeinden so wichtig. Ich habe einen Vorschlag. Wir haben in der FEG München Mitte uns Gedanken darüber gemacht, wozu Gemeinde gut ist. Und wir haben in gewisser Weise das, was ich hier gerade gelehrt habe, zusammengefasst in einem Gemeindeverständnis. Damit erinnern wir uns immer wieder daran, wozu wir uns in lokalen Gemeinden versammeln. Ihr könnt dieses Gemeindeverständnis, das wir hier so wunderbar ausgedruckt haben, auch auf unserer Webseite finden. FEG München Mitte, dort werdet ihr diese Punkte finden, die Gemeindevision, die Vision. Zur Ehre Gottes wollen wir als FEG München Mitte Gott erkennen, einander dienen und Christus bezeugen. Und dann haben wir das über verschiedene Punkte weiter ausdifferenziert. Vielleicht kann das für dich eine Anregung sein, vielleicht kann das eine Anregung für deine Gemeinde sein. Noch eine letzte Empfehlung. Wenn du vielleicht auch gerade durch Corona den Anschluss verloren hast an Gemeinden, möchte ich dir ein Buch und ein kleines Büchlein empfehlen. Sieht ganz ähnlich aus. Es gibt ein Buch Gemeinde wiederentdecken, bewusst geschrieben für die Zeit nach Corona. Und als ganz dünnes Heftchen, ein Kapitel davon, müssen wir wirklich zusammenkommen. Ein wunderbares Kapitel, das sehr hilfreich aufzeigt, warum es so gut ist, dass wir als Christen unsere lokalen Gemeinden versammeln. Mein Gebet für dich und für uns alle ist, dass wir mehr und mehr diese Vision neu entdecken, sodass unsere Gemeinden wieder aufblühen, dass wir uns in diese Gemeinden investieren mit guter Lehre, mit gelebter Geschwisterliebe und mit einem Herzen für die Verlorenen, sodass wir wieder mehr helle Leuchttürme in unserem Land haben, sodass noch viele Menschen auch den Herrn Jesus Christus erkennen und in die Gemeinde hinzugerufen werden. Möge der Herr diesen Vortrag so gebrauchen, möge er dich dazu gebrauchen, möge er uns Segen dafür schenken.